Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und via Fangschaltung nach Lanach habe ich den Stefan im Apparat. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Alles klar soweit?
Alles bestens.
Lang ist her, da haben wir uns öfter so online getroffen für Aufnahmen. Mittlerweile ist das ja eher unüblich, weil wir uns eigentlich für unseren Videopodcast immer im Studio treffen.
Genau so ist es, aber ich genieße jetzt gerade die Vorzüge des Podcastens von zu Hause. Erstens mal siehst du nicht, welche Hosen ich anhabe.
Das ist meinst du, welche Unterhosen, oder?
Und das Zweite ist, ich habe ganz vergessen, wie gerne ich mich mit visuellen Hintergründen spiele. Ja. Und das ist halt der Vorteil, wenn man in einem virtuellen Studio sitzt, kann ich alle Standardhintergründe ausprobieren und die quasi zur Weißglut bringen. Und entschieden habe ich mich. Also ich glaube, dass man tatsächlich jemanden den Verstand rauben kann, wenn man während einem Gespräch relativ regelmäßig den Hintergrund ändert. Auf jeden Fall entschieden habe ich mich vorübergehend jetzt für Snazzy Studio. So heißt jetzt offensichtlich mein Hintergrund, den ich habe.
Ja, schaut wunderbar aus. Jetzt hast du es natürlich extra angekündigt, dass du das gemacht hast. Jetzt muss ich zumindest schnell nebenbei einen Screenshot machen, damit man das dann auf Social Media sieht, weil ob wir unsere Folgen dann tatsächlich auch videomäßig veröffentlichen, sind wir uns noch nicht sicher. Maximal wahrscheinlich eher kleine Clips. Tatsächlich ist ja heute alles ein bisschen speziell. Wir sind nämlich da bei der ersten regulären Ausgabe des Spielfreien Premier League Reports. Wir haben uns gedacht, erstens mal, dass man nicht genug voneinander kriegen kann, deswegen müssen wir mindestens einmal in der Woche podcasten. Und dann haben wir aber gesagt, wir haben in der Vergangenheit schon das eine oder andere ausprobiert. Letztlich ist es so, wir wollen jetzt wegen zusätzlicher Podcastaufnahme nicht unbedingt viel mehr Zeit investieren. Das heißt, wir haben was gesucht, wo wir sowieso gern drüber reden. Du hast vorgeschlagen, das Leben. Ich habe gesagt, das ist auch nicht schlecht, aber das passt vielleicht nicht in Spielfreiformat rein.
Ja, wobei ich finde, du übst dir ein bisschen ein Understatement. Also es war schon so, dass durchaus viel Nachfrage gekommen ist und Feedback, ob man das Ding nicht öfters machen könnten. Und dann habe ich gesagt, okay, wer soll mir das bezahlen? weil du kennst meine Stundensätze, die ich dir verrechne, damit du mit mir einen Podcast machen darfst. Ja. Also insofern, wer soll das bezahlen? Und dann hast du die grandiose Idee gehabt, was reduzieren wir doch einfach die Zeit, dass wir es wieder digital machen.
Ja, genau. Jetzt sind wir da. Und Stichwort, wer soll mir das bezahlen? Ihr könnt uns gerne jederzeit an redaktion@spielfrei.at schicken. Ist auch übrigens eine gültige PayPal-Adresse. Aber ganz im Ernst, wir haben ja einen Sponsor. Ja, zumindest hatten wir einen Sponsor, ja. Manscaped, falls du noch erinnern kannst. Ja, sind mit dem Gutscheincode Spielfrei nach wie vor irgendwie billigere Intimrasierer kriegt. Aber es könnte sein, ja.
Es wird in meinen Memoiren, denen ich noch nicht arbeite, aber an denen ich bald anfangen werde, wird das nochmal definitiv ein wichtiges, es ist definitiv kein Kapitel, es ist aber mehr als eine Fußnote. Also es wird irgendwo sein, so im Bereich vielleicht von einem Nebensatz.
Es könnte schon ein Kapitel sein, es wird halt heißen, Dinge, zu denen der Alex genötigt hat. So quasi. Ja.
Ich habe mal gelernt, ein Absatz soll im Grunde nur einen Gedanken widerspiegeln. Mhm. Und ich schaffe nicht mal einen ganzen Gedanken zum Thema Manscape. Deswegen wird es wahrscheinlich eher irgendein Nebensatz werden.
Na gut, dann erklären wir mal kurz, wie das funktioniert. Also, das Ding heißt Spielfrei Premier League Report. Wir suchen uns ein Spielfrei Spotlight aus, nämlich ein Match, das uns in einer willkürlichen Runde besonders sehr interessiert. Und so nebenbei schauen wir, was es so an wichtigen Dingen in der Liga gibt und was uns sonst noch so einfällt. Aber alles nur rund um die Premier League. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt könnte durchaus auch sein, dass wir da draußen ein bisschen abstimmen lassen zwischen zwei Spielvorschlägen von uns. Was euch da ein bisschen besser gefällt, was wir vorbereiten sollten. Aber grundsätzlich einfach mal so eine Querstreifung der Premier League. Was gibt's Neues? Wer ist vorn, wer ist hinten?
Was tut's? Und wie schlecht läuft's bei Manchester United wirklich?
Ja.
Das ist natürlich auch immer Thema.
Wobei, Spoiler schon mal vorweg, so schlecht läuft's ja gar nicht. Also zumindest die letzte Runde. Ja, Stefan schüttelt den Kopf. Wer jetzt denkt, es geht jetzt da so weiter mit all unseren Rubriken und so weiter, den müssen wir leider enttäuschen. Wir haben uns jetzt weder neue Rubriken einfallen lassen, not, wenn wir die alten aktuell fortsetzen, sondern wir wollen wirklich ganz konkret, also abgesehen von der heutigen Folge, wo wir jetzt schon mal 3 Minuten ein bisschen hin und her geschwaffelt haben, wollen wir eigentlich grundsätzlich direkt ins Thema einsteigen. Stefan, ich möchte gerne gleich in ein Thema einsteigen, weil jetzt ist es ja so, dass wir uns fürs heutige Spiel Manchester United gegen Arsenal ausgesucht haben. Mhm. Und da ist einer meiner Lieblingsvereine dabei, aber keiner deiner Lieblingsvereine. Mhm. Namentlich bist du ja Spurs-Fan. Mhm. Und was mich jetzt schon interessiert ist, weil jetzt läuft es bei Arsenal nicht so gut und bei den Spurs würde ich sagen, läuft es noch ein bisschen schlechter. Wie geht's denn mit den Wintertransfers? Das sind ja einerseits der Kevin Danzer und andererseits der Matthias Tell kommen. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Spurs zu wenig beobachtet, um sagen zu können, das waren jetzt gute Transfers oder nicht so gute Transfers. Mein Gefühl sagt man nur, nach dem allem, was ich so an Statistiken gelesen habe, zumindest der Teiltransfer ist noch nicht so richtig aufgegangen, oder?
Also grundsätzlich bin ich zufrieden mit beiden Transfers, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Matthias Tell ist es ja so, dass das Potenzial zweifelsohne riesengroß ist. Ich glaube, das ist, was viele von ihm denken. Wo aber alle ein bisschen warten, ist, dass dieses Potenzial quasi auch zum, ausgeschöpft einmal wird. Und jetzt, man muss einem Spieler, einem jungen Spieler, und der ist ja noch immer ein sehr, sehr junger Spieler, eine gewisse Zeit geben. Du kannst nicht erwarten, dass der ist immer noch 19. Das heißt, der Kollege Tell wird erst im April 20. Anpassungszeit braucht's, aber man erhofft sich, dass bald irgendwo der Knopf aufgeht, dass er wirklich mal zum Stammspieler wird. Und wenn du es bei den Spurs nicht wirst, dann wird's irgendwann mittelfristig, keine Ahnung, vielleicht schwierig werden, dass du ganz vorne anklopfst. Aber ich gebe dem Spieler Zeit. Ich bin ein großer Fan von dem, was er macht. Und dass Kevin Danzo bei den Spurs ist, ist einerseits inhaltlich wertvoll für die Spurs, weil er jetzt wirklich dazu beitragen hat, dass sie die Defensive wieder ein bisschen stabilisiert hat, was ganz wesentlich auch den vielen, vielen Ausfällen betrifft. Aber ich bin insofern natürlich auch begeistert, weil einfach Kevin Danzo ein Typ ist, den ich einfach als Spieler sehr, sehr cool finde. Ein Spieler bei uns aus der Region da. Und ich hab das Glück gehabt, dass ich 2023 habe ich ihn einmal live gesehen. Da war ich zufällig in Sevilla und habe mir Sevilla gegen Lens in der Champions League angeschaut. Mhm. Und an dem Tag hat er mir so unglaublich taugt, weil er so eine Präsenz hat. Und das schafft er schon wirklich auch jetzt schon bei den Spurs reinzubringen. Also ich bin gespannt. Ich meine, die Spurs haben ja grundsätzlich ein nominelles 1er-Team in der Innenverteidigung mit dem Mickey van de Ven und mit dem Christian Romero. Nur der Romero ist ja ungefähr jedes dritte Spiel gesperrt und jedes vierte Spiel verletzt. Das heißt, Es sollte auf jeden Fall viel Spielzeit dafür dann zu geben. Und ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, sie da als Nummer 2A, 2B der Innenverteidiger vielleicht zu positionieren. Und der Österreicher bei den Spurs finde ich natürlich immer gut. Und spielerisch war er absolut wichtig, dass sie ihn jetzt geholt haben. Also für die
Stabilität hinten. Okay, das zu den Transfers und jetzt noch die letzte Frage zu den Spurs. Was macht man jetzt mit der Saison? Also international wird es jetzt schon schwierig, nicht unmöglich, aber zumindest sehr, sehr schwierig, nicht? weil man halt einfach in Summe auch sehr viele Mannschaften überholen muss.
Ich sage mal so, wären die Spurs kein Fußballverein, sondern ein Unternehmen, wären es unglaublich gut aufgestellt. Das Problem ist, dass sie halt gleichzeitig ein Fußballverein sind und halt eigentlich im Fußball darum geht, was zu gewinnen. Ich habe vor kurzem gelesen einmal, dass die Spurs, glaube ich, der profitabelste Fußballverein in der ganzen Premier League sind, weil sie ganz einfach verhältnismäßig sehr niedrige Gehaltskosten, also für Premier League-Verhältnisse niedrige Gehaltskosten zahlen, aber trotzdem extreme Umsätze fahren. Das Problem ist natürlich die sportliche Leistung und jetzt spielst du Europa League und ich würde den Spurs immer wünschen, dass sie, wenn es ist einfach für die Spurs kurz- und mittelfristig wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich bis unmöglich, die Premier League zu gewinnen, aber zumindest irgendein Cup-Titel könnte mal drinnen sein oder vielleicht auch irgendein internationaler Titel. Aber was sie eben nicht schaffen, und das ist halt als Spurs-Fan sehr, sehr ernüchternd, ist, dass sie nicht einmal schaffen, Konstanz reinzubringen in das, was sie tun. Also das ist so dieses oft einmal zum Sterben zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig, was die Spurs da an den Tag legen. Liefern sich Slapstick-Einlage nach Slapstick-Einlage und zahlen aber da natürlich in manchen Spielen wieder groß auf. Also was man sagen kann ist, sie haben grundsätzlich den Harry Kane dran Abgang, wo man ja glaubt hat, wie geht's denn bei den Spurs überhaupt weiter? Ich finde, den haben sie schon ganz gut verkraftet mittlerweile, weil ja von manchen immer nachgetrauert wird, aber ich glaube, das hat sie mittlerweile alles gelegt. Aber es reicht halt nicht, weil halt vor allem die anderen in der Premier League halt alles andere als geschlafen haben in den letzten Jahren. So, und der letzte Satz in meinem Monolog ist, was man halt auch sieht, du bist halt irgendwann, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Parallele zu einem unserer Protagonisten heute mit United, irgendwann ist es nicht nur der Trainer, sondern ganz stark auch die Mannschaft. Weil wenn du dir anschaust, was zum Beispiel Nuno Espirito Santo liefert, zuvor mit den Wolves, dann danach mit jetzt mit Nottingham und nur in der Zeit bei den Spurs hat er eigentlich richtig schlecht ausgeschaut oder ist unglücklich rübergekommen, dann liegt es vielleicht auch wirklich eher am Verein und nicht immer nur am Trainer.
Okay, sehr gute Analyse, ja. Gut, Stefan hat gesagt, wir schauen uns das Spiel der Runde an, unser spielfreies Spotlight. United hat Arsenal am Wochenende empfangen, am Sonntag war eben auch auf Sky Spiel der Runde. Ausgegangen ist es 1-1 nach Toren durch Fernandes und dann Declan Rice mit dem Ausgleich. Was ist denn dein Fazit zum Spiel mal? Fangen wir mal so an.
Es war extrem einschläfernd, lange Zeit das Spiel. Es war so einschläfernd, dass ich dann tatsächlich eingeschlafen bin. Also ich kann inhaltlich mitdiskutieren, kann ich ungefähr bis zur 60. Minuten. Ja. Dann habe ich tatsächlich nur mehr die Sachen im die Zusammenfassung. Aber bis zur 60. Minuten, wobei, glaube ich, zweite Halbzeit war ich schon sehr angeschlagen. Da war ich mit einem Auge so zugeschaut. Aber die erste Halbzeit war, es war das, was, also man hat das am Feld gesehen, was am Papier steht. Und zwar am Papier haben gespielt ein extrem formschwacher 15. der seit Jahren eigentlich gefühlt in der Dauerkrise steckt, gegen auf dem Papier eigentlich sehr
gut. Nicht nur gefühlt, würde ich sagen, sie stecken seit Jahren in der Dauerkrise.
Ja, sie haben dann aber zwischendurch so Titel gewonnen und so weiter. Und gespielt haben sie gegen eine Mannschaft, die eigentlich sehr gut ist, aber die halt mit einem Sechser oder Achter als Mittelstürmer spielen, wo im Prinzip die komplette Offensive fehlt im Moment. Und das hast du einfach gesehen. Also es ist also das Aufbauspiel von United beispielsweise hat mich so nachhaltig desillusioniert, weil man wirklich gedacht hat, das wird diesem Verein nicht gerecht. Also wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt haben, wird dem Verein nicht gerecht. Und Arsenal macht halt mitunter auch Arsenal-Dinge. Ich bin insgesamt nicht sehr angetan gewesen von dieser Partie. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, mir geht's natürlich ganz gleich. Es war einfach ein Spiel zum Einschlafen. Ich hab lustig, dass du das sagst. Ich habe auch tatsächlich gekämpft. Ich hab zweimal geschaut. Also ich hab einmal quasi das Derby geschaut, Sturm gegen GK. Und am kleinen Schirm dann noch das Arsenal-Spiel dazu. Und wie dann das Derby aus war, habe ich die letzten 30 Minuten am großen Schirm geschaut und dann habe ich die erste Hälfte nochmal am großen Schirm geschaut und da habe ich mir einfach nur gedacht, irgendwie, ich glaube, ich weiß schon genug oder ich werde mir meine Infos für die Sendung woanders herholen. Ich habe echt keinen Bock und natürlich ist es schwierig, ein Fußballspiel anzuschauen, das, wo man das Ergebnis schon kennt und wo man schon weiß, wie die Leistung ungefähr war, aber in dem Fall war es einfach wirklich zum Vergessen. Ich glaube, wir müssen uns einzelne Protagonisten raussuchen, über die wir dann im Detail ein bisschen sprechen. Und ich möchte anfangen beim Trainer von Manchester United. Der Amorim ist ja grundsätzlich dafür bekannt, dass er einen sehr coolen Fußball spielt, hat bei Sporting richtig viel erreicht. Ich habe jetzt eine Statistik vor mir, die sagt eigentlich, von wegen Amorims Effekt auf die Mannschaft, hat sich so gut wie gar nichts getan. Er holt weniger Punkte als seine Vorgänger, er schießt ein bisschen mehr Tore, also 1,1 versus 1,3. Dafür kriegt er wesentlich mehr, 1,1 versus 1,7. Es sind nicht wesentlich mehr Sprints da, die Spieler laufen nicht mehr. Und der Trainer selber hat gestern gesagt, zur Verteidigung von diesem Low Block, mit dem sie ja gespielt haben, es ist nicht die Art und Weise, wie er mit United auftreten will, sondern es ist das, was er aktuell spielen muss, damit es irgendwie ausgeht. Mit den Spielern, die er hat und mit den Möglichkeiten, die er hat, geht es nicht anders. Jetzt weißt du ja, dass ich immer sage, als neuer Trainer muss ich mal grundsätzlich der Meinung sein, dass ich mit den vorhandenen Spielern mindestens so gut, wenn nicht besser spiele wie mein Vorgänger, weil sonst alles andere ist ein bisschen wischiwaschi, weil mit 7 neuen Königstransfers und einer komplett umgebauten Mannschaft ist es immer ein bisschen leichter. Ja? Wie nimmst denn du das wahr? Also für mich ist es ein bisschen eine billige Ausrede, weil die Mannschaft, also die Meisterschaft kannst du abhageln, also so ziemlich jedem anderen Bewerb sind es auch schon gut wie draußen. Er kann jetzt experimentieren. Jetzt wäre eigentlich die beste Zeit, junge Spieler einzumachen und kann Low Block zu spielen grundsätzlich.
Ich glaube, diese Saison heuer führt endgültig dazu, dass man United als das wahrnimmt, was sie im Moment sind, und das ist ganz einfach im besten Fall eine mittelmäßige Mannschaft. Das Enttäuschende, glaube ich, ist, dass man in keinster Art und Weise eine spielerische Entwicklung sieht. Also der Amorim spielt jetzt da sein, von dem er sehr ganz überzeugt, von seinem 3-4-2-1-System, in dem er auflaufen lässt. Und das funktioniert einfach nicht gut. Also für das hat er mitunter den Kader nicht. Und da ist natürlich schon wieder die Diskussion von wegen, wann kannst du wirklich als Trainer dein Lieblingssystem spielen? Und gibst das Spielermaterial einfach auch her? Also es ist, wenn man halt sieht, dass er versucht mit einem Nusir Masraoui entweder auf der Innenverteidiger oder auf der Wingback-Position zu spielen, dann ist das halt einfach kein Flügelverteidiger, wie es denn die heutzutage vorstößt in seiner, er ist zwar laufstark, aber er hat weder den großen Zug zum Tor noch, und er ist hinten anfällig. Hm. Und dann kommt dazu, dass ihm halt die paar Young Guns, die er vielleicht wirklich hätte in seinem Team, die vielleicht sogar einigermaßen so eine Formstärke gehabt hätten, wie ein Amad Diallo, halt im Moment verletzt sind. Das heißt, du hast einen Amad Diallo, der verletzt ist, du hast einen Kobbie Mainoo, der verletzt ist, einen Mason Mount, der eigentlich, ja, der schon relativ lange Zeit jetzt da eigentlich ausfällt, aber jetzt gerade wieder akut verletzt ist und nicht dabei ist. Du hast einen Luke Shaw, der zumindest zwischendurch wieder angedockt hat, an Lisandro Martinez. Das soll es jetzt nicht entschuldigen, aber du hast das Gefühl, was ihm halt überbleibt, sind Spieler, die halt in einer kompletten Unform stehen, Unform sind. Und das ist, ob das jetzt der Christian Eriksen ist, Alejandro Garnacho, oder eben auch, und das nicht aus Grazer Sicht, schauen wir da natürlich immer besonders hin, auch Erasmus Højlund, der mittlerweile seit 19 Partien jetzt da ohne eigenes Tor ist. Also, und das ist natürlich eine Statistik, die, ich meine, er ist eingewechselt worden, mittlerweile sind es 20 Partien. Das ist schon sehr, sehr ernüchternd. Also ich glaube, es ist diese Mischung aus keinem sichtbaren spielerischen Fortschritt, und der ist jetzt doch nicht seit ein paar Spielen da, sondern sind es, glaube ich, knapp 20 Premier League Spieler, die er schon auf der Uhr hat, und gleichzeitig natürlich eine denkbar schwierige Situation. Aber auch bei ihm wird es so sein, dass der Trainer im Moment ein bisschen getrennt betrachtet werden muss von der Mannschaft, weil einfach die Mannschaft, also kein Trainer hat mit dieser Mannschaft oder mit dem Club in den letzten Jahren gut gearbeitet. Wie sie das Ruder rumreißen, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay, ja. Dann schauen wir uns mal an.
Vielleicht eine Frage an dich, was mich interessieren wird. Wie siehst denn du Rasmus Højlund? Weil jetzt habe ich gesagt, 20 Partien ohne Tor. Er ist ja einigermaßen in die Saison reingekommen, aber haltest du den Transfer mittlerweile für gescheitert, oder ist das etwas, wo du sagst, der Junge braucht Zeit, oder das kann der zweite Viktor Gyökeres vom Ruben Amorim werden? Oder wie siehst denn du das?
Der Junge braucht Zeit, weiß ich nicht. Ich glaube, der wäre schon gar nicht so schlecht. Kann der zweite Gyökeres werden? Das glaube ich auf alle Fälle. Was fördert ihm aktuell? Auf jeden Fall Mitspieler, die ihn gescheit unterstützen. Also der ist wirklich schon ein bisschen Opfer, finde ich, von der Leistung, die United aktuell so bringt. Also wenn du da anschaust, wie der Højlund davor bei Atalanta gespielt hat, wenn du weißt, wie er bestimmt gespielt hat, sicher in einer anderen Liga, aber dennoch, Selbstvertrauen ist sicher auch was gerade fehlt, aber dem fehlen halt auch echt die Mitspieler. Da gibt es einfach nur ein, zwei, wo ich sage, da kann er sich ein bisschen anhalten, und das war's. Er ist ja der einzige Stürmer bei United, wenn man so will, außer man glaubt, dass der Zirk ist der einzige Stürmer, das war, ich weiß jetzt nicht, in dem Fall würde ihn eher Højlund als einzige Position sehen. Und das heißt, er hat weder einen Sturmpartner, wo er sagen kann, der hilft ihm, oder einen Stürmer, der mal vor ihm spielt oder mal ein paar Minuten spielt. Er hat keine Flügelspieler, die ihn großartig unterstützen. Der Einzige, der auf dem Feld was zeigt, ist der Bruno Fernandes.
Das ist ein bisschen, und das hat man ja gestern auch wieder gesehen, oder hat am Wochenende auch wieder gesehen. Die große Hoffnung ist, dass Bruno Fernandes irgendwas Kreatives einfällt. Und das war ja auch wieder der Fall, der völlig überraschend in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann den Freistoß verwandelt hat. Der aber halt auch nur reingeht, wenn der Dortmund entsprechend mitspielt, weil was David Raya da auf der Linie angestellt hat, war jetzt der, ja, nicht modernes Torwartspiel, sagen wir mal so, oder halt kein
nicht
geschicktes Torwartspiel, sagen wir mal so.
Ja, also zum Raya vielleicht ganz kurz, das ist halt so eine Geschichte, wenn du den besten Freistoßschützen der Premier League, und das glaube ich ist der Bruno Fernandes, auf ein Tor einlädst, ist es einfach grundsätzlich keine gute Idee, auch wenn er dort versucht hat, glaube ich, aller, weiß ich nicht, Dudek irgendwelche Mindgames abzuziehen. Er hat sich dann im Laufe des Spiels gut erholt, weil er hat wirklich zwei absolute Top-Chancen noch gesaved, aber ansonsten hilft es halt nichts. Du darfst auf dem Niveau so Tor nicht zulassen, ganz einfach. Jetzt, dann kam wieder so Fankritik von wegen, die Mauer war zu weit weg und dann haben sie nachgemessen bei Sky und die Mauer war tatsächlich zu weit weg. Das ist alles wurscht. Ganz, ganz selten ist die Mauer in korrekter Distanz weg und vor allem der Ødegaard hat dann zum Schluss ja auch noch einen Freistoß gehabt, wo die Mauer mindestens genauso weit weggestanden ist, mit dem Unterschied, dass er halt nichts draus gemacht hat. Also die Ausreden, die so rumkursieren, die will ich alle nicht götten lassen. Ich denke, vielleicht auch, um das Ergebnis ein bisschen einzuordnen, unterm Strich war das für mich faires 1-1. United hätte ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, den Sack zuzumachen, beziehungsweise halt das 2-0 zu schießen oder dann sogar noch das 2-1. Demgegenüber steht, dass Arsenal halt die erste Halbzeit ein bisschen besser gespielt hat.
Ja, jetzt, ich meine, jetzt sprichst du von einem fairen 1-1. Das kann ja aus Arsenal-Sicht ja nichts sein, was du mitnehmen willst, oder? Bei United, du musst dir mit einem Selbstverständnis dahingehen, der Partie zu drehen. Ich meine, wie siehst denn du im Moment den Status der Gunners? Weil gefühlt war Arsenal ja bis vor einigen Wochen ja noch Title-Contender, wenn man so will, wenn man sich die Statistik anschaut, nur 3 Niederlagen in der Saison. Wo hakt es denn, Herr Stegisch? Und vor allem haben sie unter der Woche 7-1 auswärts gegen PSV sehr beeindruckend gewonnen.
Ja, also da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Wo hakt es? Fangen wir mal mit dem 7-1 an. PSV hat super gezeigt, was passiert, wenn man als schwächere Mannschaft gegen Arsenal keinen Low-Block spielt.
Das ist jetzt musst du mal das Low-Block erklären.
Low-Block heißt im Grunde genommen, dass du mit ganz einfach gesagt, mit ganz vielen Leuten hinten drin stehst und einfach den Gegner laufen lässt. Das geht so weit, dass selbst wenn du es als angreifende Mannschaft hinten herumspielst, so wie die City oft praktiziert hast, du immer noch nicht aus der Defensive rausgehst und mal grundsätzlich sagst, dann 0-0 ist ein super Resultat. Und manche Mannschaften spielen das richtig gut. Wir haben das heuer, aus Arsenal-Sicht hat man das heuer schon gesehen, wie sie gegen West Ham gespielt haben. Die haben einen super Low-Block gespielt. Nottingham Forest hat einen super Low-Block gespielt. Und jetzt gestern United auch wieder. Und wenn du probierst mitzuspielen, dann ist es eh so, dass Arsenal selbst in aktueller Verfassung richtig auftrat und ordentlich drüber fährt. Sie, PSV, die haben davor, glaube ich, 2 Jahre daheim nicht verloren. Also es war jetzt wirklich nicht irgendein Gegner. Woran hapert es grundsätzlich? Arsenal hat im Sommer 2 Spiele verpflichtet. Einerseits den Mikel Merino, Mittelfeldspieler, der aktuell Stürmer spielt bei Arsenal. Und andererseits den Riccardo Califiori, der Linksverteidiger spielt. Wie der Kieran Tierney, wie der
Zinchenko.
Wie grundsätzlich der Timber das spielen kann, wie der Japaner, dessen Namen immer wieder für
ist. Also du meinst aktuelle Arsenal-Spieler. Ich glaube, du zählst jetzt einfach.
Die sind Arsenal, alles aktuelle
Spieler. Zinchenko nicht, oder?
Sicher.
Ist der schon?
Okay. Ist noch immer im Kader von Arsenal. Natürlich Tierney genauso. Und ja, das heißt, da gibt es jetzt für mich schon absolute Kritik an der Transferpolitik. Also der lang ersehnte Mittelstürmer, den man seitdem der Aubameyang weggegangen ist, bei Arsenal eigentlich nie mehr richtig gesehen hat, mit der eingeschränkten Ausnahme von Gabriel Jesus, der aber mit Kreuzbandriss die ganze Saison ausfällt. Es gibt keinen. Jetzt gab es im Winter die Möglichkeit, den Kader nochmal nachzubessern. Es ist nicht passiert. Man weiß nicht genau, liegt es nur daran, dass die absoluten Top-Targets aller, weiß ich nicht, Gyökeres oder Šeško oder so nicht verfügbar waren oder geht es vom Financial Fairplay her nicht aus, schwer zum sagen. Es ist jedenfalls nichts passiert. Und jetzt hast du dann obendrauf noch die schlechte Ausgangslage, dass der Havertz die restliche Saison ausfällt, der Jesus fällt die restliche Saison aus, der Saka fällt seit Monaten, der Ødegaard hat am Anfang von der Saison ganz lang gefällt, der Martinelli hat jetzt 6 Wochen gefällt. Es sind tatsächlich zu Verletzte. Also ich denke, man hat es auch bei City gesehen, seit der Rodri weg ist. Man hat bei Liverpool gesehen, dass wenn man ohne Orgelverletzungen durchkommt, dass wirklich viel geht. Ich denke, du kannst nur bis zum gewissen Grad Verletzungen kompensieren. Wenn es dann Richtung 4-5 Stammspieler geht, Ben White habe ich noch vergessen, hat es seit über 2 Monaten nicht mehr von Anfang an gespielt. das geht sich nicht mehr aus.
Und ich glaube, Ausdruck, also das ist vor allem auch Ausdruck dessen, dass vor allem auf den Plätzen 5 oder 3 bis 9 die Leistungsdichte einfach mittlerweile so hoch ist. Also ich glaube, die Großen, und ich meine, die Big Six sind ja eigentlich mittlerweile, die gehören ja als Konzept schon fast ins Museum, weil die Big Six in dem Sinn gibt sie zwar umsatztechnisch noch und so weiter, nur ja. In der Tabelle ist das nicht mehr so. Aber bis vor ein paar Jahren war es ja wirklich so, dass die Big Six eigentlich immer vorn aufgeschlagen haben. Aber seit ein paar Jahren merkst du, was manche Clubs durch eine gezielte Arbeit machen, ob das jetzt Nottingham ist, natürlich die insbesondere Haie aufkommen, aber auch Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Newcastle, selbst Fulham, selbst Crystal Palace unter Oliver Glasner, die machen einfach richtig, richtig gute Arbeit. Und ich glaube, es ist halt nicht mehr so, dass dann die Arsenals dieser Welt diese Ausfälle da selbst sieht, die dann einigermaßen einfach kompensieren können, wie sie es vielleicht vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch können haben. Also da merkst du schon, dass die Premier League, wenn es um das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Integrität vom Wettbewerb schon sehr viel richtig gemacht hat. Was natürlich passiert, wenn eine Top-Mannschaft dann auch noch von Verletzungen größtenteils verschont bleibt, dann ist es eben genauso, wie du sagst, dann sieht man es eben bei Liverpool. Weil die halt dann einfach mal vorausmarschieren. Aber dahinter, ich meine, es ist ja fast schon legendär spannend, wie sie dieses Rennen um die Champions League Plätze mittlerweile herausstellen. Du hast zwischen dem 4. und dem 9. nur 5 Punkte. Also da ist tatsächlich alles noch möglich.
Ja, voll. Und was uns natürlich super in die Karten spielt bei unserem Premier League Report, es gibt echt immer mal wieder so neue Mannschaften, die vorne mitmischen. Jetzt ist Aston Villa immer weiter vorkommen, Newcastle immer weiter vorkommen. Diese Saison haben wir jetzt mit Nottingham Forest wieder eine neue Mannschaft, die vorne mitmischt, die aktuell auf Platz 3 ist. Ja, was will man eigentlich mehr? Es ist richtig geil spannend. Das passt gut. Aber nochmal kurz zurückkommend zur gestrigen Partie. Es gibt bei all dem Verletzungspech ja trotzdem immer so ein bisschen Profiteure. Der Tabellenplatz von Arsenal ist es nicht, aber einzelne Akademiespieler sind es. Den Miles Lewis Kelly, den haben wir gestern nicht gesehen. Über den werden wir jetzt nicht so viel diskutieren, außer dass es schon interessant ist, wie so ein junger Außenverteidiger, der eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist und sich jetzt den ersten Sporen auf der Außenbahn verdient, so nahtlos in so ein System übergeht. Aber über wen ich mit dir tatsächlich ein bisschen länger reden möchte, ist der Ivan Vaneri. So, jetzt habe ich es ausgebracht. Was sagst du zu ihm? Fangen wir mal so an.
Ich habe den tatsächlich gar nicht am Radar gehabt, weil ich halt Arsenal-Spiel jetzt gar nicht so intensiv verfolge. Und ich habe dann ganz bewusst mit den gestern ein bisschen, also bis ich dann eingeschlafen bin, mir wirklich ein bisschen näher angeschaut. Und ich war schon sehr, sehr angetan von einem 17-Jährigen, der da mit vollem Selbstbewusstsein reingeht in Old Trafford. Und was du halt einfach siehst, ist diese Akademien, die sind ja mittlerweile, das ist ja für unsere Verhältnisse mitunter schwer vorstellbar, was da für eine Substanz hinter diesen Premier League Akademien sind, die haben ja Budgets, wie es bei uns Bundesligisten haben und mehr Festangestellte als bei uns die meisten Bundesliga-Vereine, die liefern halt ein unglaubliches Talent, das da immer wieder nachkommt. Und er ist halt einfach, er schickt sich an, halt ein neues heißes Eisen zu sein, das da rauskommen ist und geschmiedet wurde in dieser Akademie. Mhm. Wie viel dann letztendlich wirklich rausschaut, ich sage mal, wenn jetzt der Bukayo Saka dann irgendwann wieder zurückkommt, wird er sich wieder hinten anstellen müssen. Aber natürlich, wenn du mit 17 Jahren diese Chancen zu nützen weißt, dann hast du vielleicht schon das Potenzial da, dich nachhaltig als Nummer 2, 3 da festzuspielen hinter Saka.
Also nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe das ist natürlich in jeder Partie noch gesehen, glaube ich sogar, dass wir irgendwann aus Arsenal-Sicht in den Genuss kommen werden, dass wir Saka und ihn beide auf den Flügel vielleicht sehen werden, beziehungsweise der Vanera ist ja eigentlich ein Zehner, der spielen kann. Die Statistik spricht jedenfalls ganz stark dafür, abgesehen davon, dass er aktuell einer der Akteure ist, die die meisten Dribblings sucht bei Arsenal, hat er bei einem anderen Thema eine gute Fährte aufgenommen. Der wird ja jetzt am 21. März 18 und also aktuell 17 und bisher hat er 8 Profi-Tore geschossen, seit er spielt. Mhm. Bis zum 18. Lebensjahr haben das bei den Engländern gibt es nur 2 Spieler, die mehr Tore geschossen haben. Jetzt darfst du raten, wer die 2 sind.
Ich vermute mal Wayne Rooney. Mhm. Und der zweite Engländer,
genau, Liverpool. Shearer.
Ja. Robbie Fowler und Michael Owen.
Yes. Okay. Nämlich, die haben es geschafft, bis zum 18. Lebensjahr 9 Tore zu schießen. Mhm. Das heißt, er hat jetzt nur 3 Matches Zeit.
Wayne Rooney hat nicht mehr als 9 Tore gehabt. Mhm. Der hat ja mit 16 schon seine ersten Tore erzielt. Wirklich? Okay. Ja. Ah, da wär, das werde ich fact-checken müssen, was ich da spreche.
Unbedingt. Ja.
Also was mich ein bisschen irritiert ist, ist, also du merkst einfach, wie in England, also was diese Absurdität in den Marktwertbewertungen, also das ist in der Premier League, haben wir da mittlerweile komplett eine eigene Dynamik. Also da ist halt wirklich, weil der Spieler wird mittlerweile auch mit 30 Millionen bewertet. Also du siehst einfach, dass in dieser Liga mittlerweile so eine fast schon Überhitzung an Marktwerten stattfindet mitunter. Das erkennst du ja daran, dass du als Premier Leagueist, wenn du in England einkaufen gehst, du kriegst ja keinen Spieler mehr unter 40, 50 Millionen. Ja. Dominic Solanke hat den Spurs, glaube ich, 70 Millionen ungefähr kostet. Also und die Leistung sehe ich noch nicht mittlerweile. Also ich frage mich, welche Dimensionen das noch annimmt. Dass er zweifelsohne viel mitbringt, das steht fest, ja.
Ja. Ja, okay, Stefan. Zum Spiel selber dann noch. In der 74. Minute hat Declan Rice einen Ausgleich geschossen. Der hat gestern wieder mal wie ein Wahnsinniger gespielt. Und eine Minute vorher hat so...
Wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht, deiner Meinung?
Wahnsinnig gut. Viel gelaufen, viel weggegrätscht, ein Tor geschossen. Also Arsenal ohne Declan Rice. Also ich sag mal so, nicht jeder 100 Millionen Transfer zahlt sich aus. Aber das war jedenfalls einer von der guten Seite. Mhm. Und eine Minute vor gab es noch so Elfmeter-Alarm. Der United-Verteidiger hat einen Kopfball auf seine eigene Hand geköpfelt. Den habe ich selber ehrlich gesagt nicht gewusst, ist das jetzt Elfer oder nicht. Also er hat ihn wirklich so aus kurzer Distanz von seinem Kopf auf die eine Hand und dann ist er von der einen Hand sogar auf die andere Hand geflogen. Und dann habe ich das Regelwerk bemüht, weil es ist ja bitter, dass Fußballfans wie wir nicht genau wissen, was das bedeutet, oder weißt du es genau?
Nein, überhaupt keine Ahnung. Also den Überblick habe ich schon lange verloren.
Und tatsächlich, ich war auch überrascht, steht im Regelwerk drinnen, dass wenn du als verteidigender Spieler einen Ball kriegst und den zuerst mit einem regulären Körperteil spielst, also zum Beispiel mit dem Fuß oder mit dem Kopf, und da dir dann selber quasi auf die Hand schierst, dass das kein Elfmeter ist. Habe ich das gelernt.
Aber da muss wird da dann noch Absicht und oder Zufall unterschieden, weil.
Es wird unterstellt, dass das nicht Absicht sein kann, so quasi.
Okay.
Genau, weil das habe ich versucht zu recherchieren, hab dann ein paar KI-Instrumente versucht zu bedienen und weil ich selber kann mir das nicht alles durchlesen, so viel Zeit habe ich leider nicht gehabt. Und es scheint wirklich zu sein, dass man da jetzt nicht irgendwie das eingeschränkt hat auf Absicht, weil du. Warum solltest du ja absichtlich auf die Hand köpfeln? Ne? Ausnahmen gibt es allerdings, und zwar darfst du natürlich mit Körper, also wie nennt man das eigentlich? Verbotene Körperteile hast du nicht.
Das klingt ein bisschen
ja, aber
verrucht.
Mit Körperteilen wie der Hand darfst du natürlich kein Tor schießen, egal was passiert. Also die Maradona-Zeiten sind vorbei. Wenn du dort erwischt wirst, keine Chance. Ja, also Elfer war auch nichts sozusagen. Und dann gab es noch in der 84. Minute was Spannendes, das ich noch mit dir diskutieren möchte, nämlich ein Stangelpass. Und der Heulund war tatsächlich, glaube ich, 2 Zentimeter davon entfernt, endlich mal wieder ein Tor zum Schießen. Und das passiert ja öfters, dass man einen Stangelpass nicht erwischt. Aber es war dann interessant, dass etwas, was so wirklich sehr, sehr nah an einem Tor ist, auf den XG-Wert 0 Auswirkungen hat. XG, für alle, die es nicht wissen, Expected Goals. Das heißt, da wird eigentlich bewertet, wie hochkarätig Tor-Szenen sind, Abschlüsse sind. Und ich habe das zumindest nicht gewusst, vielleicht belehrst du mir jetzt gleich eines Besseren. Aber in so einem Fall, also ein Stangelpass, ja, jetzt der Pass selber geht natürlich niemals aufs Tor, weil er ja weg vom Tor geht. Und der Stürmer fischt ihn, also hat ihn eher nicht Richtung Tor befördert, dann zählt das tatsächlich 0,0 auf der Statistik.
Ich vermute, es liegt einfach daran, du kannst ja nur was statistisch auswerten, wenn der Spieler einen Ball unter Kontrolle hat. Weil was ist im Grunde, was die ja gemacht haben in diesem XG-Modell, ist ja nichts anderes als Hunderttausende, aber Millionen von Schüssen analysiert. Und du kannst ja einen Schuss nur analysieren, wenn der wirklich bewusst getätigt wird aus einer gewissen Position. Es ist ja im Grunde ein relativ simples statistisches Modell, das halt im Fußball sehr, sehr einfach oder auf einmal die große Weisheit natürlich bringt. Mhm. Und ich glaube ganz einfach, dass das einfach nicht, also das ist keine XG-relevante Aktion, logischerweise, weil du hast keinen Spieler, der den Ball kontrolliert und eine Aktion tätigen kann. Und das ist die Voraussetzung, damit du einen Schuss überhaupt analysieren kannst. Dass ein
Spieler ja, aber XG geht ja nicht nur auf Schüsse, oder? Grundsätzlich.
Doch,
es geht ja auf Torchancen.
Nein, es geht grundsätzlich immer, analysiert worden sind Hunderttausende, Abermillionen von Schüssen oder Torabschlussaktionen und dann quasi schaut man sich an, okay, wie sind die Gegenspieler positioniert auf dem Feld und was hast du dann für Wahrscheinlichkeiten, wenn der Ball halt dann abgeschlossen wird, dass der Ball ins Netz geht und daraus ergibt sich dann halt
irgendeine Geschichte. Ich frage es anders. Also ich verstehe, du hast mir das jetzt erklärt, ich verstehe, was du meinst, aber Expected Goals steht halt, wie der Name so schön sagt, für die zu erwarteten Tore eigentlich. Und das ist natürlich bei Statistikmodellen so, dass die halt jetzt nicht eine absolute Aussagekraft haben, sondern eine relative Aussagekraft. Soweit verstehe ich es auch. Aber wenn ich jetzt die Situation hernehme, wo der Haaland wirklich 1 Zentimeter, 2 Zentimeter davon entfernt war, Till zu machen, und das sich auf so eine Statistik 0,0 auswirkt, versus ich schieße aus 45 Meter einen flach rollenden Ball irgendwie hin aufs Tor und der trifft das Tor und das schloss den Expected Goals Wert um 0,02 ausschlagen.
Ja klar, aber wie gesagt, das liegt halt einfach der Methodik dieser Berechnung halt zugrunde. Mhm. Und du kannst halt eine Methodik nur aufstellen, wenn du keine Ahnung. Oder du kannst halt nur Daten auswerten, die nach einem gewissen Grundsätzen halt eingespielt werden. Und das ist halt einfach, da zeigt die Praxis der Theorie einfach die Grenzen auf.
Mhm. Okay. Na gut. Lass mich drauf ein. So, dann hätte ich gesagt, mit dem Spiel machen wir grundsätzlich einen Hagel drunter. Jetzt würde ich nur kurz mit dir besprechen, was du glaubst, wie es mit den Mannschaften weitergeht. Arsenal hat das Hinspiel in der Champions League 7-1 gewonnen. Wir gehen davon aus, dass sie das Rückspiel nicht so weit runterladen, dass sie nicht in die nächste Runde kommt.
Das wäre schon legendär, wenn's das im eigenen Stadion runterladen würden. Also
Also gehen wir mal davon aus, dass es nicht so sein wird. In der nächsten Runde warten dann entweder Real oder vielleicht sogar Atleti. Da glaube ich, werden wir auch beide der Meinung sein, so oder so, das wird vielleicht die Endstation sein, ne? Schwer zum sagen. Aber jetzt dann in der Champions League in der nächsten Runde auszuscheiden, wieder nicht Meister werden, auch sonst keinen Titel zu gewinnen, ist eigentlich trotzdem, obwohl sie das ganze Jahr aber nicht so schlecht gespielt haben, im Endeffekt das Saison zum Vergessen, oder?
Ja, natürlich. Ich würde es nicht sagen, eine Saison zum Vergessen. Arsenal spielt schon guten Fußball, das ist einfach sauer schwer, Titel zu gewinnen. Aber ich sage mal, die Premier League ist können sie abhaken. In der Champions League traue ich ihnen nicht zu, dass sonst noch etwas geht. Und im besten Fall spielen sie eine relativ saubere, ruhige Runde noch fertig. Der große Wurf, glaube ich, wird nicht mehr drinnen sein, in all dem, was sie tun.
Sicher so. Also. Und wenn wir zu United schauen, die sind erst letzte Woche aus dem FA Cup geflogen, gegen Fulham im Elfmeterschießen. Unter der Woche, die spielen ja immerhin nach wie vor Europa League, gab es auswärts 1-1 bei Real Sociedad. Das war eine ganz okay Leistung, würde ich sagen. Das Rückspiel jetzt vor eigenem Publikum, man darf halt nicht verlieren, oder beziehungsweise man muss halt irgendwie ein Tor mehr schießen. Das traust du ihnen zu?
Ja, also das traue ich ihnen schon zu, für die Sachen sind sie immer gut, aber ich glaube, dass es bei United im Wesentlichen darum geht, in den letzten zwei, drei Monaten in der Saison einfach an Stimmungswandel irgendwie herbeizurufen. Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr bei United auf die Ergebnisse in der Saison an. Ich meine, sie sind 14. im Moment, sie haben nach hinten sind sie abgesichert, sie sind 14 Punkte vom Abstiegsplatz, nach vorn geht nichts mehr. Sie werden keinen internationalen Bewerb mehr erreichen in der Saison, außer sie schaffen es in die Champions League über die Hintertür Europa League. Aber ich glaube, es geht rein nur mehr um das mit was für einem Gefühl gehst du aus dieser Saison raus? Quasi bist du am 35. Spieltag froh, wenn die 38. Runde endlich vorbei ist? Oder sagst du, hey, keine Ahnung, die letzten 2-3 Spiele haben uns wieder ein gutes Gefühl gegeben, vielleicht geht doch wieder was als Amorim. Also ich glaube, der Amorim nimmt wahrscheinlich 1-2 Late-Minute-Siege oder Last-Minute-Siege, wo die Mannschaften wohl mal ein Jubel durchs Stadion geht, lieber mit als, keine Ahnung, 3-4 souverän oder einigermaßen souverän heimgespielte Siege. Also ich glaube, da geht es ein bisschen darum, ein bisschen eine positivere Energie, um jetzt die Energie im Fußball, die viel zitierte Energie im Fußball zu bedienen. Ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen mehr Energie wieder, ein bisschen positivere Energie. Mhm.
Ja, gut. Ich finde, das ist ein nettes Schlusswerk. Stefan, ich danke dir recht herzlich für die erste Ausgabe vom Spielfrei Premier League Report. Wir werden die Woche drauf dann wieder, glaube ich, pausieren, oder?
Genau, nächste Woche gibt es keine Episode und dann in 2 Wochen melden wir es wieder.
Machen wir wieder eine reguläre Episode und dann werden wir immer mal wieder, wenn es passt, so einen Premier League Report einstreuen. Ich denke, dass das ein cooles Format sein könnte. Gut, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und schaut euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao, ciao.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.